Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen zur Sendereihe Katechismus. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Wir sind mittlerweile im 6. Gebot angekommen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Und wir beginnen heute mit dem Artikel 2340. Wir haben beim letzten Mal schon die ersten Kapitel begonnen. Bei uns zu Gast ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Für alle, die den letzten Teil verpasst haben, könnten Sie noch kurz eine Hilfe geben, damit auch die heute mitkommen können.
Ja, wie Sie schon sagten, wir sind im 6. Gebot. In diesem Gebot geht es im Grunde primär einmal um den Schutz der Ehe. Aber dieses Gebot befasst sich dann auch und schützt auch das, was damit zu tun hat, dass dann später die Ehe gelingen kann. Also es heißt in der katechetischen Überlieferung, du sollst nicht Unkeuschheit treiben. Es geht also überhaupt um den richtigen, geordneten Umgang mit der Sexualität. Wie üblich beginnt der Katechismus aber positiv, das heißt mit der Berufung, als Mann oder als Frau zu leben. Gott hat den Menschen als Mann bzw. als Frau erschaffen. Er hat sie aufeinander hingeordnet. Er hat sie zur Liebe berufen. Er hat ihnen die Geschlechtlichkeit gegeben als eine gute Gabe des Schöpfers. Es kommt darauf an, dass wir diese Gabe geordnet in der richtigen Ordnung gebrauchen, als eine wirklich gute Gabe, als ein Geschenk des Schöpfers. Wir hatten dann davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass der Mensch seine geschlechtliche Identität als Mann bzw. als Frau annehmen kann, bejahen kann. Dann im Punkt 2, den wir noch begonnen hatten, da geht es nun um die Keuschheit und damit ist gemeint eben, wie der Katechismus sagt, die geglückte Integration der Geschlechtlichkeit in die Person, dass also der Mensch fähig wird, seine Triebe zu beherrschen, Herr seiner Triebe zu sein und sich nicht von seinen Trieben beherrschen zu lassen. Und in diesem Zusammenhang stehen wir nun.
Gut.
Also es ging dann noch unmittelbar vor der Nummer 2340 eben um das Erlernen der Selbstbeherrschung. Das ist ganz entscheidend, dass der Mensch eben lernt, sich zu beherrschen. Und das ist natürlich ein gesamtes Erziehungsprogramm. Wenn Kinder überhaupt nicht mehr lernen, in keinem Bereich sich zu beherrschen, wie sollen sie es dann im Bereich der Geschlechtlichkeit können? Aber jetzt können wir einmal einsteigen bei der Nummer 2340.
Gut. Wer seinem Taufversprechen treu bleiben und den Versuchungen widerstehen will, soll darauf bedacht sein, die Mittel dazu zu ergreifen. Selbsterkenntnis, den jeweiligen Situationen angepassten Verzicht, Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, Übung der sittlichen Tugenden und Treue im Gebet. Der heilige Augustinus sagt, durch die Keuschheit werden wir gesammelt und zu der Einheit zurückgeführt, von der wir uns getrennt hatten, um in der Vielheit zu zerfließen.
Hier ist wichtig eben das Anknüpfen bei der Taufe. Also diese Lebensform ist in gewisser Hinsicht auch eine Entfaltung der Taufgnade und ein Treubleiben dem Taufversprechen. Und dann aber der entscheidende Gedanke ist der, dass wenn wir das Ziel haben, keusch zu sein und zu bleiben, dann müssen wir auch die Mittel, die zu diesem Ziel führen, bejahen und diese Mittel auch anwenden. Und dann wird eine ganze Reihe von diesen Mitteln erwähnt. Eben Selbsterkenntnis, das heißt, sich selber kennen, auch seine eigenen Grenzen kennen, auch seine eigenen Schwächen kennen. Dann die Situation, in der man da gerade ist, beachten. Also eine der wichtigsten Hilfsmitteln ist es eben, wie der Katechismus an anderer Stelle sagt, die Gelegenheit zur Sünde zu meiden. Also eben sich der Situation entsprechend verhalten. Dann natürlich der Gehorsam allgemein gegenüber den Geboten Gottes. Dann, wir hatten gesehen, dass Tugenden die Fähigkeit, eine Art Training sind, dass einem das richtige Verhalten leicht fällt. Und deswegen müssen die entsprechenden Tugenden geübt werden. Da ist an alle Tugenden zu denken, also an die, vor allen Dingen in diesem Zusammenhang an die Tugend der Mäßigung, dann aber auch Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, alle diese Tugenden hängen ja innerlich zusammen. Und nicht zuletzt auch ein beharrliches Gebet.
Die Tugend der Keuschheit steht unter dem Einfluss der Kardinaltugend der Mäßigung, welche die Leidenschaften und das sinnliche Begehren des Menschen mit Vernunft zu durchdringen sucht.
Hier wird ja ausdrücklich erwähnt, diese Tugend der Mäßigung, von der ich soeben gesprochen habe. Wir hatten damals gesehen, diese Tugend der Mäßigung hilft dem Menschen, sich nicht selber zu zerstören durch ein Übermaß an Genuss. Das geht, fängt an beim Fasten in Bezug auf das Essen. Das hat zu tun mit dem richtigen Maß an Selbstbewusstsein, also dass man da nicht überheblich wird. Aber eben in diesen Bereich hinein gehört auch die Geschlechtskraft, die gemäßigt werden muss, weil wenn sie nicht in der richtigen Ordnung bleibt, geeignet ist, den Menschen zu zerstören.
Selbstbeherrschung zu erringen ist eine langwierige Aufgabe. Man darf nie der Meinung sein, man habe sie für immer erworben. Man muss sich in allen Lebenslagen immer wieder neu um sie bemühen. In gewissen Lebensabschnitten, in denen sich die Persönlichkeit ausformt, erfordert sie eine besondere Anstrengung, etwa in der Kindheit und im Jugendalter.
Das wissen wir aus Erfahrung, dass es eben nicht so leicht ist, diese Selbstbeherrschung zu erlangen. Und wenn der Katechismus sagt, es sei eine langwierige Aufgabe, dann ist er auch insofern nahe dem Menschen und hat Verständnis für die Not des Menschen, wenn es ihm nicht auf Anhieb gelingt, in jeder Hinsicht diese Selbstbeherrschung zu erlangen. Also, dass man eben sich nicht entmutigen lässt durch Niederlagen, sondern dass man sich bewusst ist, das braucht seine Zeit. Und natürlich, einerseits muss man sich in allen Lebenslagen darum bemühen. Niemand soll sagen, jetzt habe ich es endgültig geschafft, ich kann es jetzt, ich bin jetzt wirklich Herr über meine Triebe, sondern es können immer wieder Momente der Versuchung kommen in jedem Lebensalter. Es gibt ja das Sprichwort, Alter schützt vor Torheit nicht, also auch hier kann der Mensch schwach werden. Aber es ist auch zu sagen, dass es eben bestimmte Lebensphasen gibt, wo dieses Bemühen wichtiger ist, und da erwähnt der Katechismus ausdrücklich eben die Kindheit und das Jugendalter, dass schon Kinder eben lernen, in anderen Bereichen sich beherrschen zu können und nicht einfach jeder Regung, jedes Triebes nachzugeben. Wichtig ist es dann auch im Jugendalter, wo die Geschlechtskraft erwacht, dass durch eine sorgfältige Geschlechtserziehung die Jugendlichen eben hingeführt werden zu dieser Selbstbeherrschung und auch unterstützt werden in ihrem Bemühen.
Die Keuschheit folgt den Gesetzen des Wachstums. Sie durchläuft verschiedene Stufen, in denen sie noch unvollkommen und für die Sünde anfällig ist. Der tugendhafte und keusche Mensch ist ein geschichtliches Wesen, das sich Tag für Tag durch seine zahlreichen freien Entscheidungen selbst formt. Deswegen kennt, liebt und vollbringt er das sittlich Gute auch in einem stufenweisen Wachsen.
Dieser Gedanke des stufenweisen Wachsens ist entfaltet worden in dem wichtigen Schreiben über die Familie, Familiaris Consortio, von Papst Johannes Paul II. Es ist ganz wichtig, das richtig zu verstehen. Manchmal wird die Situation fälschlicherweise so dargestellt, als würde die Kirche dem Menschen die Keuschheit sozusagen als ein Ideal vor Augen stellen, das er im Grunde nie irgendwie erreichen kann. Und Johannes Paul II. Betont hier eben den Gedanken des Wachstums. Natürlich kann es auch mal Rückschritte geben, aber es ist ein stufenweises Wachsen und es sind nicht einfach unerreichbare Ideale, sondern es ist durchaus ein erreichbares Ziel, ein keuscher Mensch zu werden. Aber eben, es gibt Phasen, hauptsächlich zu Beginn, in der Jugendzeit, wie ich schon sagte, da ist der Mensch für die Sünde anfälliger, da ist manches noch wenig gefestigt. Und dann kommt es eben darauf an, diese Stufen des Wachstums, mit diesen Stufen des Wachstums zu rechnen und dem Menschen zu sagen, gib nicht auf, verlier den Mut nicht, auch später, wenn Krisen kommen, immer ist eine Umkehr und ein neues Wachstum möglich.
Die Keuschheit ist eine persönliche Aufgabe. Sie erfordert aber auch eine kulturelle Anstrengung, weil der Fortschritt der menschlichen Person und das Wachstum der Gesellschaft als solcher voneinander abhängen. Die Keuschheit setzt die Achtung der Menschenrechte voraus, insbesondere des Rechts auf Bildung und Erziehung, welche die sittlichen und geistigen Dimensionen des menschlichen Lebens berücksichtigen.
Das ist ein wichtiger Gedanke. Zunächst einmal ist es klar, jeder Mensch muss mit sich und seiner Geschlechtlichkeit lernen, zurechtzukommen und eben diese Integration leisten der Geschlechtlichkeit in seine Personalität hinein, in sein Personsein hinein. Aber wir sind ja nicht einfach Monaden, wir leben nicht isoliert, sondern wir sind in einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Und insofern ist es auch eine kulturelle Anstrengung, also eine ganz, es hat eine ganze gesellschaftliche Kultur müsste hier gepflegt werden, sage ich einmal, weil hier so vieles im Argen liegt. Es ist natürlich unglaublich schwierig, diese Selbstbeherrschung zu lernen und darin zu wachsen, wenn der Mensch in der heutigen Gesellschaft permanent sexuell gereizt wird, stimuliert wird. Denken Sie nur an die Werbung. Man kann kaum ein Auto oder ein Badezimmer kaufen, ohne im Prospekt eine attraktive Frau zu haben. Die ganze, dann auch der Bruch aller Tabus in den Massenmedien inzwischen, die Werbung für alle möglichen sexuellen Eskapaden im Fernsehen zu nächtlicher Stunde. Also hier haben wir keine Kultur, die Ehe schützt und welche die Keuschheit unterstützt, sondern wir haben hier eine Gesellschaft, die ziemlich dekadent ist und die Schwäche des Menschen genau in diesem Bereich permanent ausnützt, um ihn irgendwie mit seiner Versuchlichkeit rechnet, aber nicht in erster Linie, um ihn zu verführen, sondern halt, um irgendwelche Produkte zu verkaufen, um Geld zu machen. Aber das ist natürlich im Grunde genommen eine Gefährdung der Ehe und der Familie in ganz großem Ausmaß.
Die Keuschheit ist eine sittliche Tugend. Sie ist auch eine Gabe Gottes, eine Gnade, eine Frucht des Geistes. Der Heilige Geist schenkt den im Wasser der Taufe Wiedergeborenen die Kraft, der Reinheit Christi nachzustreben.
Hier wieder das Zusammenwirken von Mensch und Gott in dem eben einerseits es hier darum geht, dass jeder Einzelne eben auch sich selber anstrengt, selber etwas beiträgt, sich engagiert für dieses Ziel und auf der anderen Seite die Erfahrung, dass wir sehr oft überfordert sind, schwach werden und dass wir dann glauben dürfen, dass eben die Gnade uns hilft, dieses Ziel zu erreichen, dass eben das Gebet wirklich eine Hilfe ist und vor allen Dingen, dass das, wenn wir unsere Schwäche im Bußsakrament vor Jesus Christus hinbringen, ihn um Vergebung bitten, dass wir dann auch tatsächlich die Erfahrung machen dürfen, dass er uns dort heilt und unterstützt, wo wir unsere Schwäche vor ihn hinbringen.
Wir sind jetzt bei der Ganzheit der Selbsthingabe angekommen, bei der Nummer 2346, die Nummer 2346 im Katechismus der katholischen Kirche. Diese nächsten Nummern haben den Titel Ganzheit der Selbsthingabe. Die Liebe ist die Form aller Tugenden. Unter ihrem Einfluss erscheint die Keuschheit als eine Schule der Selbsthingabe. Die Selbstbeherrschung ist auf die Selbsthingabe hingeordnet. Die Keuschheit lässt den, der ihr gemäß lebt, für den Nächsten zu einem Zeugen der Treue und der zärtlichen Liebe Gottes werden.
Es ist wichtig, dass wir verstehen, worum es in der Keuschheit geht. Es geht eben nicht um eine Abwertung der geschlechtlichen Liebe. Es geht nicht um darum, sozusagen sich einfach abzuhärten, sondern es geht darum, fähig zu werden zu einer ganzheitlichen Liebe, zu einer Selbsthingabe der eigenen Person. Und es geht darum, eben die Liebe eigentlich, eine personale Liebe zu verwirklichen, gerade in der geschlechtlichen Hingabe. Und das Ziel ist eben eine gelingende Ehe, eine gelingende Ganzhingabe, wenn die Berufung dazu ist, an Gott, ein nicht sich verzetteln, sich, indem man da und dort einen geschlechtlichen Genuss sucht und dann eben die Geschlechtslust isoliert von ihrer Berufung, Ausdruck einer Liebe zu sein, die sich ganz verschenkt mit Leib und Seele eben. Und gerade in diesem Zusammenhang mit dieser Liebe, um die es geht, wird dann die Keuschheit oder ein keusches Leben zu einem starken Zeugnis für die Treue und die zärtliche Liebe Gottes.
Die Tugend der Keuschheit entfaltet sich in der Freundschaft. Sie lässt den Jünger Christi erkennen, wie er Jesus nachfolgen und ähnlich werden kann. Jesus hat uns zu seinen Freunden erwählt, sich uns ganz hingegeben und lässt uns an seinem Gottsein teilhaben. Keuschheit verheißt Unsterblichkeit. Keuschheit äußert sich besonders in der Freundschaft mit dem Nächsten. Freundschaft zwischen Menschen gleichen oder verschiedenen Geschlechts ist etwas sehr Wertvolles für alle. Sie führt zu einer Gemeinschaft im Geist.
Das scheint mir ein ganz, ganz wichtiger Gedanke zu sein, gerade auch für unsere Zeit. Es sind ganze Bibliotheken über die Sexualität geschrieben worden. Es gibt in unserer Zeit gar nicht so viele Bücher über die Freundschaft. In früheren Jahrhunderten gab es immer einmal wieder sehr schöne Bücher über die Freundschaft. Es gibt auch einzelne in unserer Zeit, aber man hat ein wenig vergessen die Bedeutung der Freundschaft und ich bin sehr froh, dass der Katechismus in diesem Kontext eben die Freundschaft erwähnt. Freundschaft ist möglich mit Menschen des gleichen oder des anderen Geschlechtes. Freundschaft hat etwas Selbstloses, in sich. Ich würde sagen, die Basis auch einer geschlechtlichen Beziehung muss immer eine freundschaftliche Liebe sein. Aber nicht jede Freundschaft muss und darf im Bett enden, sondern je nachdem, mit wem ich Freundschaft habe, verlangt das eben auch den Respekt vor der Berufung des anderen Menschen, der Respekt vor ihm als Person. Und so, wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel machen darf, das meinen eigenen Lebensstand betrifft, es ist durchaus möglich, dass ich als Priester freundschaftlich verbunden bin mit der einen oder anderen Frau. Aber das geht nur, wenn diese Freundschaft so ist, dass sie weder meine eigene Berufung als Priester im zölibatären Leben gefährdet, noch die Berufung dieser anderen Frau gefährdet. Das bedeutet, dass in solchen Freundschaften immer ein Moment des Verzichts, des bewussten und bejahten Verzichtes liegt und dass man behutsam mit so einer Freundschaft umgeht, eben auch die Distanz vergrößert, sobald man eine Gefährdung der eigenen Berufung spürt, man eine etwas größere Nähe zulassen kann, wenn diese Gefährdung nicht gegeben ist. Und dann kann Freundschaft eben etwas sehr Bereicherndes sein. Es gibt auch in der Geschichte der Heiligen große Beispiele von solchen tiefen Freundschaften zwischen einem Heiligen und einer Heiligen. Oft sind es so heilige Paare. Aber jedenfalls meine ich, dass es sich lohnt, gerade den jungen Menschen den Wert der Freundschaft wirklich aufzuzeigen und sie zu ermutigen, gute Freundschaften einzugehen und dann, wenn sie fähig geworden sind, wirklich Freundschaften zu schließen und Freundschaften zu leben, dann wird sich zeigen, ob dann eine dieser Freundschaften so wird, dass daraus eine gelingende Ehe entstehen kann.
Dann beginnen wir mit dem Abschnitt Verschiedene Formen der Keuschheit, die Nummer 2348. Jeder Getaufte ist zur Keuschheit berufen. Der Christ hat Christus als Gewand angelegt, ihn das Vorbild jeglicher Keuschheit. Alle, die an Christus glauben, sind berufen, ihrem jeweiligen Lebensstand entsprechend ein keusches Leben zu führen. Bei der Taufe verpflichtet sich der Christ, in seinem Gefühlsleben keusch zu sein.
Das ist sozusagen die Grundlegung für das, was nachher kommt von diesen verschiedenen Formen. Vielleicht eben ungewohnt ist der Gedanke, dass in jedem Lebensstand die Keuschheit angemessen und gefordert ist. Weil es eben darum geht, in der Keuschheit seine Geschlechtlichkeit, die immer gegeben ist, in jedem Lebensstand, in seine Person zu integrieren, sie geordnet zu bejahen, in der richtigen Ordnung zu bejahen. Und hier wird auf die Taufe verwiesen und auf das Vorbild Christi, der selber eben in den Evangelien uns sich zeigt als einer, der seine Geschlechtlichkeit ganz integriert hat und uns dazu beruft, eben auch in einem keuschen Leben diese Geschlechtlichkeit zu ordnen und zu beherrschen und zu integrieren in die Ganzheit unserer Persönlichkeit, dass sie dann eben auch zum Ausdruck der Liebe werden kann.
Die Keuschheit soll die Menschen in den verschiedenen Lebensständen auszeichnen. Die einen im Stand der Jungfräulichkeit oder in der gottgeweihten Ehelosigkeit, einer hervorragenden Weise, sich leichter mit ungeteiltem Herzen allein Gott hinzugeben. Die anderen in der für alle vom Sittengesetz bestimmten Weise, je nachdem, ob sie verheiratet oder unverheiratet sind. Verheiratete sind berufen, in ehelicher Keuschheit zu leben. Die anderen leben keusch, wenn sie enthaltsam sind. Der heilige Ambrosius sagt, es gibt drei Formen der Tugend der Keuschheit. Die eine ist die der Verheirateten, die andere die der Verwitweten, die dritte die der Jungfräulichkeit. Wir loben nicht die eine unter Ausschluss der anderen. Dies macht den Reichtum der Disziplin der Kirche aus.
Ja, man hört manchmal die falsche Auffassung, eben Keuschheit sei einfach Enthaltsamkeit und die Verheirateten bräuchten keine Keuschheit mehr. Und das ist natürlich, in der Ehe sei alles erlaubt in sexueller Hinsicht. Und das ist natürlich eben im Widerspruch zu dieser ganzheitlichen Auffassung und zu dieser hohen Wertschätzung, welche die Kirche der Geschlechtlichkeit entgegenbringt. Also Keuschheit in der Ehe heißt eben, die Sexualität in der Ehe in der richtigen Ordnung leben. Das heißt nicht, dass der eine auf Kosten des anderen seinen sexuellen Genuss haben will, ohne Rücksicht, sondern das heißt eben, dass auch in der Ehe die geschlechtliche Hingabe Ausdruck einer zärtlichen, einer rücksichtsvollen, einer personalen Liebe wird. Auch nicht irgendwie eine Selbstbefriedigung zu zweit. Das wäre Keuschheit in der Ehe. Bei denjenigen, die aus religiösen Gründen unverheiratet bleiben, heißt dann eben Keuschheit nicht, dass man davon absieht, ein Mann oder eine Frau zu sein, sondern dass man bewusst aus Liebe zu Gott die geschlechtliche Hingabe nicht lebt. Oder wenn man unfreiwillig unverheiratet oder verwitwet ist, dass man eben ein enthaltsames Leben führt, weil die geschlechtliche Hingabe eben nur dann in der richtigen Ordnung ist, wenn sie im Raum der Ehe sich vollzieht. Wichtig ist eben, dass Keuschheit eine Aufgabe für jeden Menschen ist und in jedem Lebensstand aktuell ist, weil es darum geht, sich nicht einfach vom Trieb leiten zu lassen, sondern dieses hohe Gut in der richtigen Ordnung anzunehmen.
Die Brautleute sind aufgefordert, die Keuschheit in Enthaltsamkeit zu leben. Sie sollen diese Bewährungszeit als eine Zeit ansehen, in der sie lernen, einander zu achten und treu zu sein in der Hoffnung, dass sie von Gott einander geschenkt werden. Sie sollen Liebesbezeugungen, die der ehelichen Liebe vorbehalten sind, der Zeit nach der Heirat vorbehalten. Sie sollen einander helfen, in der Keuschheit zu wachsen.
Ja, hier sind wir nun an einem Punkt, wo wir sagen müssen, dass in unseren Ländern, Breitengraden, wohl die meisten Brautleute das nicht leben, vielleicht weil man es ihnen nicht mehr richtig vermittelt hat, weil sie es nicht mehr wissen oder die Begründungen nicht kennen, weil sie einfach dem Trend folgen, das zu tun, was alle tun. Also die meisten Brautleute, die uns Priestern begegnen, haben schon eine gewisse Zeit zusammengelebt und haben eben auch schon intime Beziehungen gehabt, bevor sie sich dann melden für die kirchliche Trauung. Andererseits dürfen wir mit Freude feststellen, dass gerade auch in den neuen kirchlichen Bewegungen, auch in christlichen Kreisen, auch außerhalb der katholischen Kirche, es doch zunehmend junge Menschen gibt, die das wieder als Ziel anstreben, wirklich zu warten bis zur Trauung, bis zur Heirat, bis nach der Heirat und erst dann diese intimen Beziehungen aufnehmen, die also versuchen, das, was der Katechismus hier lehrt, umzusetzen. Wahre Liebe wartet, so heißt so eine Bewegung zum Beispiel. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir inzwischen auch schon gemerkt haben, dass verfrühte sexuelle Beziehungen es nicht erleichtern, das eheliche Leben wirklich gut vorzubereiten und dass bereits das sozusagen das Pendel wieder etwas zurückschlägt nach diesem Trend, diesem Zeitgeist-Trend, nun einfach kaum dazu fähig zu sein, vom Körper her dann auch schon diese intimen Beziehungen zu leben. Aber es sind zwar, wie es scheint, zunehmende Zahlen, aber immer noch relativ kleine Zahlen, wenn wir in die Gesellschaft hineinblicken.
Nummer 2351 für alle, die mitlesen wollen. Unkeuschheit ist ein ungeregelter Genuss der geschlechtlichen Lust oder ein ungeordnetes Verlangen nach ihr. Die Geschlechtslust ist dann ungeordnet, wenn sie um ihrer selbst willen angestrebt und dabei von ihrer inneren Hinordnung auf Weitergabe des Lebens und auf liebende Vereinigung losgelöst wird.
Also erst jetzt beginnt der Katechismus zu sprechen von den Verstößen gegen die Keuschheit bzw. von dem, was Sünde ist. Nachdem er sozusagen die Schönheit der ehelichen Liebe ihren Wert aufgezeigt hat, nachdem er das Loblied der Keuschheit gesungen hat, erst jetzt kommt er darauf zu sprechen. Und auf diesem Hintergrund verstehen wir, dass eben Unkeuschheit darin besteht, die Lust um ihrer selbst willen zu suchen, losgelöst von dem inneren Sinn, der immer mit der Sexualität zusammenhängt, eben die Weitergabe des Lebens. Wenn das losgekoppelt wird, dann kommen wir eben in diesen ungeregelten Genuss, wie der Katechismus sich ausdrückt, oder das ungeordnete Verlangen. Also es ist die Tat selber und schon das Verlangen nach diesem ungeordneten Genuss ist unkeusch. Und was das nun im Einzelnen ist, das wird jetzt im Folgenden gesagt.
Masturbation ist die absichtliche Erregung der Geschlechtsorgane mit dem Ziel, geschlechtliche Lust hervorzurufen. Tatsache ist, dass sowohl das kirchliche Lehramt in seiner langen und stets gleichbleibenden Überlieferung als auch das sittliche Empfinden der Gläubigen niemals gezögert haben, die Masturbation als eine in sich schwere, ordnungswidrige Handlung zu brandmarken, weil der frei gewollte Gebrauch der Geschlechtskraft, aus welchem Motiv er auch immer geschieht, außerhalb der normalen ehelichen Beziehung seiner Zielsetzung wesentlich widerspricht. Der um ihrer selbst willen gesuchten geschlechtlichen Lust fehlt die von der sittlichen Ordnung geforderte geschlechtliche Beziehung, jene nämlich, die den vollen Sinn gegenseitiger Hingabe als auch den einer wirklich humanen Zeugung in wirklicher Liebe realisiert. Um ein ausgewogenes Urteil über die sittliche Verantwortung jener, die sich hierin verfehlen, zu bilden, und um die Seelsorge danach auszurichten, soll man affektive Unreife, die Macht eingefleischter Gewohnheiten, Angstzustände und weitere psychische oder gesellschaftliche Faktoren berücksichtigen, welche die moralische Schuld vermindern oder sogar aufheben.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil der Katechismus einerseits ganz klar sagt, Selbstbefriedigung ist in sich eine schwere, ordnungswidrige Handlung, weil eben im Grunde genommen beide Zielsetzungen der Geschlechtlichkeit verfehlt werden. Die Geschlechtlichkeit ist ja einerseits hingerichtet auf eine Beziehung zu einem Du und andererseits hat sie zu tun mit der Bereitschaft, das Leben weiterzugeben. Und bei der Selbstbefriedigung ist beides nicht gegeben. Es ist eine ich-zentrierte, ein ich-zentrierter Genuss von Sexualität und natürlich überhaupt nicht geeignet, irgendeiner Art und Weise fruchtbar zu sein. Das ist das eine. Also das daran festhalten, das ist etwas, das nicht in Ordnung ist. Und das im Widerspruch natürlich zu einem ganz großen Trend, wenn man die entsprechenden Seiten im Internet aufsucht für Jugendliche, Umgang mit der Sexualität, da wird oder auch in bestimmten Programmen der schulischen Sexualerziehung, da wird manchmal geradezu die Selbstbefriedigung empfohlen, wird als etwas völlig Natürliches hingestellt, als etwas, das alle tun. Dem steht die Erfahrung gegenüber, jetzt unabhängig von der Lehre der Kirche, dass der Mensch irgendwie spürt, oder viele jedenfalls, wenn sie nicht völlig durch unsere gesellschaftlichen Vordenker verformt sind, irgendwo spüren, dass das eigentlich nicht der richtige Gebrauch der Sexualität ist. Also einerseits ganz klar, das ist etwas, das nicht in Ordnung ist. Und weil die Sexualität in einem ganz zentralen Punkt unseres persönlichen Lebens ist, ist es eben auch schwerwiegend, objektiv schwerwiegend. Und dann kommt aber dieser zweite Abschnitt, der nun darauf hinweist, dass nicht alles, was objektiv schwerwiegend, schwere Sünde ist, es auch im konkreten Einzelfall ist. Der Katechismus kommt sogar dazu zu sagen, dass eben es Umstände gibt, welche nicht nur die moralische Schuld vermindern, sondern sogar ganz aufheben können. Also damit etwas schwere Sünde ist, haben wir früher gesagt, muss es eine wichtige Sache sein, das ist hier gegeben, aber es muss auch freiwillig sein, es muss ein Akt des freien Willens sein. Und gerade in diesem Bereich geht es oft mehr um eine Schwäche, da ist die Willensfreiheit eingeschränkt aufgrund eingefleischter Gewohnheiten, aufgrund einer affektiven Unreife. Es können Angstzustände eine Rolle spielen, es können psychische oder gesellschaftliche Faktoren gegeben sein, die es einem jungen Menschen oder auch einem älteren Menschen schwer machen, hier die richtige Ordnung zu finden. Ich meine, im Ganzen ist diese Stellungnahme des Katechismus ausgewogen in dem Sinne, dass sie einerseits sagt, es muss ein klares Ziel bleiben, auch in der Seelsorge, in der Erziehung, diesen egozentrischen Gebrauch der Sexualität zu überwinden. Das ist nicht eine gute Vorbereitung auf eine gelingende Ehe, sondern das hindert eher diese gute Vorbereitung. Auf der anderen Seite hilft dieser Abschnitt für eine gute pädagogische Führung, indem man sagen kann, schau einmal, es ist dir wieder nicht geglückt, versuch's neu. Es ist schwierig in der heutigen Zeit, diese falsche Gewohnheit zu überwinden, aber es lohnt sich gerade auf im Blick auf das Ziel lohnt es sich und mit Hilfe der guter Freundschaften, also wenn in der Beichte junge Menschen mir diese Schwäche bekennen, dann rate ich ihnen immer, was ich vorhin sagte zum Thema Freundschaft. Sucht wirklich gute Freundschaften, weil dann eine gute Freundschaft hilft, aus diesem Kreisen um sich selber, aus dieser Egozentrik hinauszukommen und Schritte auf einen anderen Menschen zuzumachen. Und ich glaube, sobald man in guten Beziehungen lebt, in wirklich guten Beziehungen lebt, ist es leichter, diese Schwäche zu bekämpfen und zu überwinden.
Unzucht ist die körperliche Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau, die nicht miteinander verheiratet sind. Sie ist ein schwerer Verstoß gegen die Würde dieser Menschen und der menschlichen Geschlechtlichkeit selbst, die von Natur aus auf das Wohl der Ehegatten sowie auf die Zeugung und Erziehung von Kindern hingeordnet ist. Zudem ist sie ein schweres Ärgernis, wenn dadurch junge Menschen sittlich verdorben werden.
Diese Formulierung steht natürlich völlig quer zum Zeitgeist. Also man braucht nur die üblichen Fernsehprogramme sich anzusehen, die üblichen Filme. Da ist eigentlich die geschlechtliche Vereinigung reduziert auf ein, im besten Falle noch auf ein Ausdruck von Sympathie. Man geht miteinander aus zum Essen und landet nachher auch im Bett. Es ist eigentlich losgekoppelt von der Ehe, so im gesellschaftlichen Bewusstsein. Und hier bleibt die Kirche im Sinne der Bibel ganz klar. Die körperliche Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau, die nicht miteinander verheiratet sind, ist nicht in Ordnung. Gerade weil eben es bei der körperlichen Vereinigung nicht einfach nur um einen Ausdruck von Freundschaft geht, sondern um ein ganzheitliches Ja, ein Ja mit Leib und Seele zu einem anderen Menschen, ein auch exklusives Ja in diesem Sinne. Gerade weil es um so etwas Gutes und Wichtiges und Anspruchsvolles geht, braucht es den Raum der Ehe, den Schutz, die Geborgenheit der Ehe, um sich auch ganz schenken zu können. Auch die Verbindlichkeit einer Zusage, eines Versprechens. Also, wenn ich mit einem Mann oder einer Frau schlafe, sage ich ein ganzes Jahr, nur du und du für immer zu diesem Menschen. Und dieses ein ganzes Jahr heißt eben auch ein Jahr für die ganze Zeit. Also im Grunde genommen setzt, damit ich diesen Ausdruck, diesen leiblichen Ausdruck von ganzheitlicher Liebe setzen kann, setzt das die Ehe voraus. Und das ist die innere Logik von diesem Gebot. Und natürlich ist es so, dort, wo Unverheiratete miteinander so geschlechtliche Beziehungen haben, sagen sie in der Regel eben nicht ein ganzes Jahr, sondern sie schließen meistens die Fruchtbarkeit aus. Sie wollen bewusst das Leben nicht weitergeben und gestalten dann diese Beziehung verhütend und greifen da auch ein in den Sinngehalt eben der Geschlechtlichkeit.
Gut, dann danke für diese Auslegungen, Herr Domherr. Christoph Cassetti ist bei uns heute in der Sendung Katechismus zu Gast, hat uns diese Artikel ausgelegt. Wir haben gerade beim letzten noch einmal gehört, die klare kirchliche Position dazu. Körperliche Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau vor der Ehe bezeichnet die Kirche als Unzucht. Vor 50 Jahren war das wahrscheinlich auch noch in der Gesellschaft eine ganz normale Haltung gegenüber. Ich habe mal gehört, hier in Balderschwang, in diesem Touristenort auch, dass früher sogar die Hotelwirte immer auch ein Ehedokument oder irgendwas sehen wollten oder zumindest den Pass, dass die beiden verheiratet sind. Heute würden wahrscheinlich die Gäste lachen, wenn so etwas von ihnen verlangt würde. Wie kam es zu diesem Wechsel?
Ich glaube, man kann das nur verstehen auf dem Hintergrund dieser Kulturrevolution, wie man es nennt, der 68er Jahre. Ich glaube, dort geschah dieser große Umbruch. Die Auflehnung gegen die überlieferten Werte. Es kam natürlich auch die Pille auf den Markt, die dann eine scheinbare Freiheit oder eine gewisse Freiheit ermöglichte im geschlechtlichen Umgang miteinander. Es kommt das, was der verstorbene Papst immer wieder diesen Hedonismus genannt hat, also diese Tendenz, einfach das Leben genießen zu wollen ohne Verantwortung. Das hat eine Dynamik angenommen, die kaum noch zu bremsen war irgendwie. Und natürlich dahinter stehen auch ganze Weltanschauungen, die ganz bewusst es auf die Familie und damit auch auf die Ehe abgesehen hatten, weil also auch politische Weltanschauungen, also ich erinnere an den Kommunismus und an den Nationalsozialismus, welche genau wissen, wenn man die Ehe, die Familie angreift, zerstört, dann wird der Mensch wurzellos, haltlos, und haltlose Menschen lassen sich politisch besser manipulieren als Menschen, die aus stabilen Verhältnissen kommen. Also da kommen verschiedene Dinge, glaube ich, zusammen. Eben solche Ideologien, die familienfeindlich sind und damit auch ehefeindlich, plus dann so diese Haltung des Konsumdenkens, wo dann eben auch die Sexualität zu einem Konsumgut wird. Diese Spaßgesellschaft, die jetzt hoffentlich langsam zu Ende geht, wenn man Peter Hanke folgen kann. Das hat alles in diese Richtung geführt. Und ich meine, inzwischen sind die Früchte erkennbar und es sind schlechte Früchte dieser ganzen Haltungen und Weltanschauungen. Ich hoffe, dass mehr Menschen mit der Zeit zur Besinnung kommen und sich eben auf das Menschenbild zurückbesinnen, welches die Bibel und die Kirche vertreten.
Für die Menschen, die in der Erziehung tätig sind, oder auch viele vielleicht ältere Menschen, die sehen, wie ihre Enkel eigentlich gar nicht mehr mit diesen Gedanken groß geworden sind und die einfach so vom Zeitgeist das auch alles mitmachen, mitleben. Wie kann man denen erklären, den jüngeren Menschen, warum die Kirche zum Beispiel eben die Keuschheit vor der Ehe fordert?
Ich glaube, es braucht ein ganzes pädagogisches Programm auf dem Hintergrund, auf dem Boden der Bibel und der Lehre der Kirche. Und man muss den jungen Menschen, ich meine, die jungen Menschen, wenn man sie sozusagen rechtzeitig erreicht, sind durchaus offen für diese Ziele und für diese Sicht, also diese Sicht des Menschen. Und es gibt zum Beispiel in den deutschsprachigen Ländern und in vielen anderen Ländern das Teen Star Programm, das eigentlich eine große Hilfe sein kann, gerade für junge Menschen, hier die richtigen Werte und die richtige Ordnung zu entdecken. Eben, man muss, glaube ich, ansetzen, nicht mit dem Verbot der Kirche, sondern man muss, wie es der Katechismus getan hat, man muss ansetzen mit dem Ziel einer geglückten Familie, einer gelingenden Ehe, mit der Schönheit, mit der Kostbarkeit des menschlichen Leibes, mit der Schönheit dieser leiblichen Sprache der Liebe, mit dem, was man im Sinne von Johannes Paul II. Theologie des Leibes nennen könnte. Ich glaube, dass junge Menschen dafür zu begeistern sind und dann auch erkennen, dass es sich lohnt, für diese Ziele schon früh sich zu engagieren und eben sich gut darauf vorzubereiten. Und dann kann man auch erklären, warum die Kirche so lehrt, wie sie lehrt.
Sie haben das Teen Star Programm erwähnt. Was ist das für ein Programm?
Das ist begründet worden von einer Missionsärztin, einer Österreicherin, Dr. Hanna Klaus. Sie hat in Afrika gelebt und hat die natürliche Empfängnisregelung gefördert, wie das auch im Sinne der Kirche ist. Darauf werden wir später noch zurückkommen. Und hat dann erkannt, dass es eben manchmal zu spät ist, erst bei den Erwachsenen diese Dinge zu sagen, dass man sich schon der Jugend zuwenden muss, damit sie diese negativen Erfahrungen, die mit so einem zügellosen Gebrauch der Sexualität verbunden sind, gar nicht erst machen müssen. Sie hat zusammen mit einer Amerikanerin, einer Lehrerin, ein pädagogisches Programm entwickelt, wo es darum geht, die jungen Menschen ganzheitlich auf eine Integration der Sexualität vorzubereiten, hinzuführen. Und ganzheitlich heißt eben, ihnen nicht nur sehr gut zu erklären, was im Leib des Mannes und der Frau sich alles abspielt, wie genial der Mensch geschaffen ist von seinem Schöpfer, sondern auch die Unterschiede in der Psychologie von Mann und Frau zu erklären, die auch bis hin zu dort, wo es möglich ist, das ist nicht überall möglich, auch religiöse, spirituelle Gesichtspunkte einzubringen. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass mit diesem Programm es gelingt, den jungen Menschen eine sehr große Ehrfurcht vor dem Leben, vor der Weitergabe des Lebens, vor dem Leib zu vermitteln, die dann dazu führt, dass sie anfangen, ihr Verhalten zu ändern, anders miteinander umzugehen, plötzlich sagen, nein, ich bin noch nicht reif für intime Beziehungen, es geht um etwas zu Wichtiges und zu Großes. Und dieses Programm gibt es schon in vielen Ländern, auch die Kirche hat es im Grunde anerkannt. Auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz gibt es Multiplikatorinnen für dieses Programm. Das ist die katholische Antwort oder die christliche Antwort auf eine verfehlte Schulsexualerziehung.
Gut, dann danke ich Ihnen, Herr Domherr, dass Sie bei uns waren, diese Artikel auch erklärt haben. Herr Domherr, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten.
Gern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der uns so wunderbar erschaffen hat. Gepriesen sei der Sohn, der uns ein keusches Leben vorgelebt hat. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns in aller Schwachheit stärkt. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke und alles Gute in die Schweiz.
Dankeschön, Ihnen auch.
Danke auch, dass Sie alle mit dabei waren. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Marion Kuhl.